Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Indra Schormann. Liebe Indra, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
Ich freue mich sehr, hier zu dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Indra Schormann. Ich bin Mutter von zwei kleinen Söhnen, lebe in Berlin, habe ganz lange vorher in Hamburg gelebt und bin eigentlich von Hause aus Juristin, habe irgendwann mal Jura studiert und auch so ganz klassisch als Anwältin gearbeitet und in einer Bank und habe dann aber relativ schnell nach meinem Berufseinstieg angefangen, in Immobilien zu investieren. Das klingt jetzt irgendwie so... Ja, da muss sie ja schon irgendwie super viel gewusst haben und vielleicht kommt sie aus einer Familie mit ganz vielen Immobilien. Das war nicht so, das war so ein bisschen die Angst vor meiner Altersvorsorge. Und ich hatte damals kein Geld gespart und auch tatsächlich, also niemand, auf den ich groß zurückgreifen konnte, außer meinen kleinen sparsamen Bruder, der ein bisschen Eigenkapital hatte und nicht so richtig wusste, wie er loslegen soll. Und den habe ich... ein bisschen überredet, dann überzeugt, dass es doch eine super Idee wäre, dass ich als die große Schwester mich um alles kümmere und er mit seinen damals 15.000 Euro denen quasi das Startkapital für zwei kleine Einzimmerwohnungen gibt und wir jetzt in diese beiden Immobilien investieren und damit so ein bisschen so einen Haken hinter erstmal Altersvorsorge machen können. Das haben wir dann gemacht. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe viel Angst dabei gehabt. Ich habe viel dabei gelernt. Und nach den zwei Immobilien dachte ich, jetzt kann ich ja nicht aufhören. Jetzt habe ich ja gerade irgendwie das Gefühl, ich durchsteige das Thema. Und habe dann tatsächlich, glücklicherweise ging das damals noch, sehr, sehr hoch finanziert, weiter Immobilien gekauft. Und das habe ich jetzt die letzten 8,5 Jahre gemacht. Mittlerweile habe ich ein relativ stattliches Portfolio aus 75 Wohnungen, die ich gekauft habe. Ist immer so ein bisschen, mal geht eine raus, mal kommt eine rein. Deshalb so exakt die Zahl ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Und vor 3 Jahren nach der Geburt meines zweiten Sohnes, da war ich gerade in Elternzeit, und immer mehr Freunde, Freundinnen, Bekannte, Bekanntinnen kamen auf mich zu und meinten, wir brauchen jetzt mal einen Tipp, du machst es doch, wie funktioniert es denn? Und im engen Freundeskreis habe ich das erstens total gerne gemacht und auch gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, wenn man so in der Elternzeit abends um 11 den Laptop todmüde nochmal aufmacht, nicht dafür bezahlt wird und merkt, das ist es, das macht mir Spaß, dann ja, sollte man vielleicht irgendwie den Fokus darauf legen. Und daraus ist tatsächlich ein Beratungsbusiness und ein Instagram-Account entstanden, bei dem ich mein Wissen und meine Erfahrung der letzten Jahre und dieser Immobilienkäufe teile. Vor allen Dingen versuche Frauen anzusprechen. Hintergrund ist ganz einfach. Egal, wo ich über meine Investitionstätigkeiten gesprochen habe, am Ende riefen mich die Männer, Ehemänner, Freunde an. Obwohl ich mit den Frauen gesprochen hatte. Und das hat mich so, also tatsächlich schon fast geärgert, da ich ja tatsächlich für meine Altersvorsorge losgelegt habe und dachte, das kann doch nicht sein. Das muss doch mindestens zusammen gemacht werden. Da habe mich stark gefragt, woran das liegt. Und ein Ergebnis war, weil es einfach tatsächlich zu wenig Frauen gibt, die darüber sprechen. Muss ich bei mir selber auch sagen. Ich habe auch lange nicht darüber gesprochen, wie viel Immobilien ich habe. Und dann kam Instagram und ich dachte, dort kann ich vielleicht einfach mein Gesicht zeigen, meine Geschichte erzählen und mehr Frauen Mut zu machen, sich zumindest mal mit dem Thema zu beschäftigen. Es muss ja gar nicht jeder gleich oder jede gleich eine Immobilie kaufen. Das Wichtigste ist, dass man nicht in 30 Jahren sagt, ach, damals hätte ich mal gewusst, dass ich mal darüber nachdenken soll. Genau, ja, das bin ich, lebe immer noch in Berlin und freue mich über jede Frau und natürlich auch jeden Mann, aber die tatsächlich zum Notar gehen und mit einer Immobilie anfangen, Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen.
Also da haben wir was total Schönes gemeinsam, nämlich die Liebe zur Finanzierung von Immobilien, ich sag's mal so, weil in meiner Vergangenheit, ich bin diplomierte Bankbetriebswirtin und mein Einstieg in die Beratung war tatsächlich Immobilienspezialistin und ich habe auch ganz viele Immobilienkäufe, so wie du auch, begleitet. Was ich nicht gemacht habe, ist, und das bereue ich sehr, 75 Immobilien gekauft zu haben, sondern deutlich weniger. Und ich finde es auch nach wie vor ein gutes Investment. Ich werde auch oft gefragt. Ich bin auch ganz happy, wenn die Leute mich fragen. Ich kann es nur befürworten. Und trotzdem, also bei mir war damals so, ich hatte auch keine Familie, die mich unterstützt. Ich habe in der Bank gearbeitet. Das war keine Hilfe, weil man war ja da nur so Angestellter und die wussten über die Vermögensverhältnisse Bescheid. Das war fast schon eher hinderlich, sage ich jetzt mal so. Ja, dass man, was ich auch echt krass finde, statt dass man da Vertrauen in seine Mitarbeiter hat, dass man dann auch sagt, kann die sich das überhaupt leisten? Also ich hatte keinen Mentor in der Sache, ich habe es mir nicht zugetraut und deswegen frage ich dich, da gehört ganz schön viel Mut dazu zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem, ich habe kein Eigenkapital, ich frage meinen Bruder, go for it, was, eins hat geklappt, zwei, dann mache ich weiter, bam, bam, bam. Weil dieses Thema Immobilienblase, diese Angstmacherei, die ja auch uns Deutschen so ein bisschen so im Blut liegt, die Angst schwebt doch immer irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen mit und das hat ja auch völlig in die Hose gehen können.
Ja, also als allererstes den Mut habe ich, glaube ich, daraus genommen, dass ich erstens immer wissbegierig war, neue Sachen zu lernen, die mir Spaß machten. Und das war in dem Fall so, ich fand das super spannend. Ich habe mich immer herausgefordert gefühlt, wenn jemand sagte, das darfst du auf gar keinen Fall machen, dass ich dachte, warte ab, ich mach's und dann mache ich auch noch Fotos für dich. Und dann kam in dem Fall ganz sicherlich der dritte und der wichtigste Punkt hinzu. Ich hatte wahnsinnige Angst davor, was passiert, wenn ich nichts mache. Meine Alternativen wären damals Aktien gewesen. ETFs waren noch gar nicht so populär. Und die Tatsache, dass ich mich jetzt über Aktien wirklich in so viele unterschiedliche Unternehmen so stark einarbeiten muss, dass für mein Gefühl ich genug Wissen habe, um zu wissen, in welche Aktien investiere ich eigentlich, das war damals einfach per Ausschlusskriterium klar, das geht nicht. Plus hatte ich ja auch kein Eigenkapital. Aktien bedürfen ja auch so ein bisschen, also ohne einen Cent oder ja, vielleicht mit 1.000, 2.000 Euro, da kann man sicherlich was machen, aber die großen Sprünge mache ich damit nicht. Und ich glaube, der letzte Punkt, die Angst, war ganz sicher einer der größeren Faktoren, warum ich es dann gemacht habe. Vielleicht war es auch hilfreich, dass in meinem ganzen Umfeld gab es immer zwei Varianten. Entweder Immobilien, die sind super schlecht, die Blase platzt, komme ich gleich sofort dazu. Kannst auf gar keinen Fall machen, so viel Schulden, bist du wahnsinnig, aber kannst du ja ein Auto leasen, wenn du willst. Also so auch dieses überhaupt nicht zusammenpassen von was sind gute und was sind schlechte Schulden. Und dann auf der anderen Seite Menschen, und das waren meistens die, die entweder schon sehr wohlhabend waren, Familien hatten mit unternehmerischem Hintergrund, also Eltern, die selbstständig waren, die Unternehmen gegründet hatten, für die waren die Immobilien allheilsbringend. Das war so, auf jeden Fall Immobilien ist das Einzige, was du machen musst. Und das Spannungsfeld fand ich so interessant, dass ich irgendwann dann auch geguckt habe, was ist das Ergebnis? Die einen haben offensichtlich sehr viel Vermögen, die anderen nicht, aber machen es schlecht, also sprachlich schlecht. Und dann habe ich mich dazu natürlich auch viel belesen, wie andere wohlhabende Menschen das machen. Und da Immobilien stand immer als allererstes oben auf der Liste. Und das war tatsächlich, glaube ich, der Grund, was mir den Mut gegeben hat. Bei der Immobilienblase, und das ist ganz spannend, schon vor 15 Jahren habe ich immer wieder gehört, da habe ich schon in Hamburg gelebt, hier kann man keine Immobilien mehr kaufen, die Blase platzt, das ist viel zu teuer. Und ich weiß, die Leute, die damals Immobilien gekauft haben, die haben die Immobilien jetzt mit 100% wieder verkauft. Also die haben innerhalb von 15 Jahren teilweise aus 150.000 Euro Kaufpreis, den haben sie im Zweifel aber nicht selber auf den Tisch gelegt, sondern den hat wahrscheinlich zu 100% die Bank finanziert, 300.000 Euro gemacht. Das heißt, jetzt gehören ihnen 300.000 Euro. Und das sind jetzt in Anführungsstrichen nur die kleineren Wohnungen. Das wurde damals schon gesagt und ich finde, da sind wir bei so einem ganz großen Punkt. Solche Sachen wie die Immobilienblase platzt, ist ja auch Angst, die irgendwo besteht. Und ich versuche mir immer wieder, ich habe das mal in einem sehr schlauen amerikanischen Podcast gehört, diese Person versucht, ihren Kindern beizubringen. Und das ist, hab keine Angst vor Dingen, wenn du musst dir quasi von hinstellen, was ist die Angst, wovor hast du Angst und was ist das Schlimmste, was passiert? Und bei der Immobilienblase ist es so, wenn ich eine Immobilie besitze und die gekauft habe und die finanziert habe und jetzt platzt die Immobilienblase. Das heißt tatsächlich, also die Preise fallen ins Bodenlose, was im Übrigen in den letzten Jahrzehnten nicht passiert ist. Selbst in der Immobilienkrise 2008, als in den USA es so geknallt hat, ist in Deutschland 9 Monate später die Preise wieder auf Vorniveau gewesen. Also auch das, wenn man sich historisch das ein bisschen anschaut, so einen richtigen Blasenplatzer über wirklich essentiell hat es bisher nicht gegeben. Und was passiert, wenn die Blase platzt? Ich bin Immobilieneigentümerin, ich habe mein Darlehen, ich habe meinen Zins festgesetzt, natürlich nicht variabel, bitte. Ja, dann fallen die Preise ins Bodenlose. Okay, und dann behalte ich meine Immobilie und dann warte ich. Solange ich eine Immobilie nicht verkaufen muss, und das sind Themen, in denen ich meine Rate nicht mehr zahlen kann, ganz schlecht, wenn ich mich zum Beispiel scheiden lasse und plötzlich eine Immobilie im Zugewinnausgleich verteilt werden muss, ganz schlecht, Das sind eigentlich die einzigen beiden Varianten, wo ich eine Immobilie verkaufen muss. Behalte ich sie. Das ist so ein bisschen wie mit so einem Aktiendepot. Wenn die DAX-Preise fallen, dann mache ich mein Depot zu, gucke mir das nicht mehr jeden Tag an und warte ab. Und das ist tatsächlich das, was ich immer versucht habe, mir, was steht auf der anderen Seite der Angst? Ist das eine emotionale Angst oder ist es wirklich eine, die mit Fakten unterlegt ist? Und das hat mir tatsächlich bei den Immobilien sehr geholfen, denn wenn eine Bank bereit ist, mir damals, das war ich 29, hatte ein gutes Gehalt, aber kein Geld und ehrlich gesagt auch jetzt noch nicht so mega Berufserfahrung, sagt, wir leihen Ihnen 120.000 Euro, weil wir haben die Immobilie uns angeguckt, wir sind der Meinung, die ist auch gut. So komplett falsch kann das ja nicht sein. Man hat ja anders als beim Leasing oder beim Aufpump von Handtaschen kaufen oder Aufpump von Uhren kaufen, all diese Verbraucherkredite in der Bank, die sich das anguckt und sagt, das ist unsere Sicherheit. Und das ist ja immer nochmal so ein Double-Check. Daher sich anschauen, was steht hinter der Angst, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das gilt nicht nur für Immobilien, sondern für wahrscheinlich fast alles im Leben.
Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring. Ja, meinst du denn, ist es heutzutage auch noch möglich, so 100% zu finanzieren? Weil in der Zeit, in der ich in der Bank war, war das nicht der Fall. Also vielleicht, weil ich auch im Schwäbischen war, da musste man immer mindestens 20% Eigenkapital mitbringen. Die Zinssituation war schwierig. Und tatsächlich habe ich auch in meiner Finanzierungszeit ganz viel, Schwierigkeiten gesehen, gerade wenn der Festzins abgelaufen ist und der war dann sehr niedrig und dann hat man vielleicht 100 oder vielleicht sogar mehr als 100% finanziert und den Kaufpreis da so ein bisschen angepasst und den Wert, ne, du kennst das. Und dann war das eine Familie, die plötzlich eben diese Rate nicht mehr bezahlen konnte, weil der Zins ist gestiegen, dann wurde die Annuität viel zu hoch. Und das hat schon einige, also das war so eine kleine Blase, die da so mal war und die mussten dann schon verkaufen. War jetzt nicht dramatisch, aber auch nicht schön, weil die haben, das ist natürlich auch so eine Art, da platzt ja ein Traum, weil man hat sich so gefreut, dass man so ein Immobilieneigentümer oder Eigentümerin ist und dann ist das alles unschön. Und jetzt ist es ja auch wieder so, dass die Preise zwar steigen, aber die Zinsen steigen. Ich weiß gar nicht, machen die Banken noch 100% Finanzierungen? Wie ist denn da jetzt der Schritt, oder wie ist es denn da gerade auf dem Markt?
Ich glaube, da muss man eine ganz wichtige Unterscheidung treffen. Das ist der Kauf für eine Kapitalanlage und der Kauf zum Eigenheim. Und wenn ich eine Kapitalanlage kaufe, habe ich ja normalerweise auch Mieteinnahmen. Das heißt, ich muss natürlich immer schauen, dass diese Mieteinnahmen so hoch sind, dass sie entweder die komplette Annuität oder Rate tragen oder zumindest so viel, auf jeden Fall die Zinsen, ganz wichtig, und so viel, dass ich es mir leisten kann, diese Zuzahlung zu bezahlen. Und was ich tatsächlich auch immer mache, ist, selbst als ich in diesen super niedrigen Zinszeiten mit teilweise 1,2% zu 100% finanziert habe, dass ich immer ein Szenario in meiner Berechnung habe, was passiert eigentlich, wenn die Zinsen jetzt auf 4 oder 5% steigen in 10 Jahren oder 15 Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, und wie steht dann sehr wahrscheinlich die Miete im Vergleich dagegen. Das ist also total wichtig, um das zu rechnen. Und dann hat man möglicherweise die Situation, wenn man sagt, boah, jetzt kann ich mir das eigentlich nicht mehr leisten, weil die Zuzahlung so hoch ist, dass ich verkaufen muss. Wer in den letzten 10 Jahren gekauft hat, wird trotzdem mit so viel Gewinn rausgehen, dass das dann in Ordnung ist. Aber gerade beim Eigenheim ist das natürlich ein großes Thema, denn meistens hat man in das Eigenheim noch viel Geld reingesteckt. Man hat nie Mieteinnahmen gehabt, man hat nie Steuerabschreibungen gehabt. Das ist tatsächlich nochmal anders. Und beim Eigenheim sehe ich auch, das war jetzt 4, 5 Jahre ganz anders, da waren die Banken wirklich so, nehmt unser Geld, 100% des Kaufpreises und eine Sanierung finanzieren wir auch noch mit. Das passiert in dem Umfeld nicht mehr. Bei den Kapitalanlagen, die 100%, also um es einmal zu definieren, 100% heißt 100% des Kaufpreises. Das heißt, die Nebenkosten tragt ihr trotzdem aus eurem Eigenkapital. Also Grunderwerbsteuer, Makler oder Maklerin und Notar und Notarin werden von eurem eigenen Geld bezahlt. Den Kaufpreis finanziert die Bank. Das geht. Das ging tatsächlich auch im letzten Jahr gut, hat sich häufig nicht mehr ganz so gelohnt, weil einfach die Zinsen so hoch waren, dass die Raten dann zu hoch sind. Aber das ist immer noch möglich. Bei den Eigenheimen sehe ich da deutlich mehr Skepsis, was aber auch daran liegt, dass in den Kaufpreisen lange Zeit im letzten Jahr diese Wertberichtigung noch gar nicht richtig drin war. Also ganz klassisch, wenn Zinsen steigen, fallen normalerweise Preise. Das hat, die Zinsen sind sehr schnell und sehr stark gestiegen aufgrund in verschiedener Auslöse, Ende Corona-Krise, Ausbruch Ukraine-Krieg. So schnell sind dann aber die Preise nicht gefallen, obwohl die damit alle gerechnet haben. Dieses Fallen hat tatsächlich erst so im Herbst letzten Jahres angefangen. Davor konnte man gut verhandeln, aber dass sie wirklich, dass man sieht, so ein Angebot ist plötzlich deutlich günstiger, erst so ab Herbst. Jetzt gerade haben wir eine ganz spezielle Situation. Die Zinsen fallen ein bisschen wieder und die Preise fallen auch immer noch. Also wir haben noch nicht diese Kurskorrektur, dass die Preise wieder so stoppen. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie in Berlin, München, Köln in Prime-Lage kauft, auch dort sind die Preise jetzt nicht krass gefallen, aber sind vielleicht wenigstens nicht mehr so gestiegen wie vorher. Da muss man so ein bisschen gucken. Aber tatsächlich 100% Finanzierung gehen immer noch. Man muss nur besser rechnen und man muss sich noch besser die Immobilie angucken, damit nicht irgendwelche unvorhergesehenen Kosten auf einen zukommen. Das ist ganz wichtig. Also sagen wir, ich würde sagen, die Recherche der Immobilie ist heute schwieriger, als sie vor 3-4 Jahren war, auch wenn sie heute günstiger ist als vor 3-4 Jahren.
Und wenn du jetzt weitersuchst nach Immobilien, in die du investierst, worauf, also wo guckst du dann, in welcher Stadt, worauf achtest du für dich persönlich jetzt?
Also es ist, glaube ich, ganz wichtig und deshalb auch dazu gesagt, meine Strategie ist nicht die Strategie von deinen Hörer und Hörerinnen. Das muss total passen. Ich bin mittlerweile einfach, dadurch, dass ich so ein großes Portfolio habe, auch ein bisschen risikofreudiger geworden. Grundsätzlich suche ich mir Städte, bei denen ich weiß, die Prognose ist gut. Also ich habe in Leipzig angefangen zu investieren. Da wurde es schon Leipzig von der FAZ betitelt. Es ist danach immer noch weiter gestiegen. Aber es war tatsächlich relativ klar, die Großindustrie ist da, die wird da auch bleiben. Die Mieter und Mieterinnen werden da bleiben. Die Mieten werden mindestens mal auf dem Niveau bleiben, auf dem wir gerade sind. Dass also so ein bisschen so der Standort eine Sicherheit hat. Ich gucke insbesondere auch für meine Kunden ganz stark danach, was kann man sich leisten. Also wenn man mit 10.000 Euro Eigenkapital kommt, dann brauchen wir in Berlin nicht nach einer Wohnung gucken. Weil die günstigste Wohnung in Berlin auf dem Markt ist wahrscheinlich bei ImmoScout heute so bei 115.000 Euro. Da reichen 10.000 Euro einfach nicht, wenn man die Nebenkosten selber tragen muss. Dann müssen wir in andere Städte gehen, wo es günstiger ist, wo die Nebenkosten niedriger sind. Und man muss sich ganz genau angucken, was ist so ein bisschen die Strategie? Will ich in 10 Jahren schnell verkaufen und ein bisschen Gewinn mitnehmen? Oder habe ich vor, die Immobilie 30 Jahre zu halten, die Mieten zu entwickeln, einfach auch eine gute Verbindung zu meinen Mieter und Mieterinnen aufzubauen, was ich persönlich sehr wichtig finde. Denn es ist einfach der Lebensraum von Menschen und wir wissen selber, wie fürchterlich das ist, wenn das nicht gut ist und wenn man da irgendwie ein blödes Gefühl hat. Also ich bin nach wie vor in Berlin und Leipzig unterwegs. Es liegt aber daran, dass ich tatsächlich jetzt einfach auch Eigenkapital zur Verfügung habe. Wenn man das nicht hat, bin ich ein großer Fan von Magdeburg. Ich sehe viele Städte im Ruhrgebiet im Moment als zukunftsweisend und dass da noch einiges Gutes passiert. Aber da muss man auch selber ein bisschen gucken, auf welche Stadt habe ich Lust. Also wenn du jetzt in Flensburg wohnst und oder in München wohnst und in Flensburg investieren willst, weiß ich nicht. Die Wohnung muss jetzt nicht in deiner Heimatstadt sein. Aber vielleicht so 2,5 Stunden mit dem Zug wäre schon schön, wenn du zur Besichtigung nur brauchst und nicht jedes Mal irgendwie durch halb Deutschland fahren musst.
Ja, weil ganz so viele Immobilien, das ist ja auch ganz viel Arbeit und Administration, da bist du ja ganz schön beschäftigt, oder?
Ja, tatsächlich. Ich habe das sehr lange auch wirklich komplett alleine gemacht, weil ich das so wichtig fand, den Kontakt zu meinen Mieterinnen zu haben. Das war, also ich habe das immer nicht so gesehen, aber wenn ich mal zurückdenke, das war halt noch ein zweiter Job neben meinem Angestelltenjob. Das ist sicherlich auch nicht immer dann 120% gewesen, sondern vielleicht auch manchmal eher so 75-25 Regel. Und ich habe auch meine Nebenkostenabrechnung nicht gemacht, bis ich ein Mieter sagte, ich glaube, ich kriege was zurück. Dann mache ich es natürlich trotzdem, aber manchmal ist von mir dann einfach auch Geld auf der Straße liegen gelassen worden. Das war aber okay. Mittlerweile habe ich jemanden, der mir dabei hilft. Es bleibt trotzdem nah an mir dran. Das ist mir wichtig. Ich möchte nicht, dass es eine fremde Firma komplett für mich übernimmt. Und mittlerweile habe ich natürlich Strukturen aufgebaut, viel digitalisiert, sodass das deutlich einfacher geht. Aber ich würde sagen, so 2, je nachdem 3 Stunden die Woche gehen auf jeden Fall fürs Portfolio drauf, ja.
Und was beschäftigt dich jetzt gerade besonders für die Zukunft, für die nahe Zukunft?
Für die nahe Zukunft beschäftigt mich, dass ich mir wirklich, wirklich sehr, sehr wünsche, dass wir in Deutschland ein kleines Umdenken bekommen, dass Eigentümerinnen und Vermieterinnen nicht immer schlecht sind, dass die nicht die Reichen da oben sind, sondern die meisten eigentlich schönen Wohnraum gestalten wollen und dabei Geld verdienen wollen. Ich bin auch kein Freund davon, dass man sagt, Immobilien sind passives Einkommen, denn es ist Arbeit. Das ist nicht einfach so, das liegt da, wenn ich was erbe, das ist passives Einkommen. Aber wenn ich eine Immobilie selber kaufe und versuche, die zu verwalten, da steckt schon auch, also wenn man es ordentlich macht, schon auch Arbeit drin. Und was ich mir für dieses Jahr wünsche und wirklich auch stark in den Fokus nehme, ist einfach noch mehr private Eigentümerinnen zu unterstützen, ihre erste Immobilie zu kaufen. Denn ich glaube, das würde dem Wohnungsmarkt gut tun. Das tut der Altersvorsorge und dem Vermögen von vielen Frauen gut. Und insgesamt reden wir und sprechen wir noch viel zu wenig über dieses ganze Finanzierungsthema. Und das ist tatsächlich das, was so ganz aktiv gerade meine Wünsche für die nächste Zeit sind.
Wenn wir über Herausforderungen sprechen, was waren denn für dich Herausforderungen auf dem Weg zu 75 Immobilien? Vielleicht welche, mit denen du nicht gerechnet hast, und wie bist du damit umgegangen oder gehst du damit um?
Also tatsächlich war ganz viel Zeitmanagement, dass ich wirklich manchmal auch Sachen machen musste, von denen ich nicht bis im letzten Detail Ahnung hatte und wo ich mir erst Wissen aneignen musste. Schwierig ist sicherlich, wenn ich Sachen abgeben muss. Das fällt mir allgemein auch jetzt bei Project Treehouse, meinem Unternehmen, nicht so leicht. Das ist aber, das kommt mit der Zeit. Und die größte Herausforderung war sicherlich die Familiengründung, als plötzlich einfach viel, viel weniger Zeit, viel, viel weniger Flexibilität da war. Und eine Sache, die ich immer wieder gerne erzähle und die leider auch sehr, sehr vielen meiner weiblichen Kundinnen passiert, ist, wie man als Frau in der Immobilienbranche, besonders in der Bank, das wirst du im Zweifel auch wissen, behandelt wird. Also das ist manchmal erstaunlich, was ich für Geschichten höre. Und ich habe es selber erlebt, dass Kredite nicht vergeben werden, weil jemand der Meinung ist, man kriegt ja eh Kinder und kann sich das dann nicht mehr leisten. Und sagt einem dann aber jemand, der gar nicht verstanden hat, dass man eine Kapitalanlage kauft, die ich nicht aus meinem Gehalt zurückzahle, sondern im besten Fall mit den Mieteinnahmen und vielleicht ein bisschen aus meinem Gehalt, dass man wirklich viele Vorurteile hat, wo man einfach... Ich mir wünsche, dass die Bankenwelt ein bisschen moderner wird.
Kommen wir zu deinen Erfolgen. Was war denn für dich so ein Erfolg jetzt auf dem Weg? Ich meine, 75 Immobilien sind eh ein Erfolg, also muss man jetzt nicht kleinreden. Aber was war so ein Erfolg, wo du gesagt hast, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft?
Ich glaube, ehrlich gesagt, man muss auch ganz kurz einmal noch vorweg, niemand muss das Ziel haben, 75 Immobilien zu besitzen. Es reicht tatsächlich auch, 5 gute zu haben. Und das kann am Ende finanziell genauso gut sein wie die 75. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, weil manchmal schreckt diese Zahl auch so ein bisschen ab. Und dann denke ich mir, oh Gott, das schaffe ich jetzt ja eh nicht mehr. Ich bin schon irgendwie 35 oder 45 und da komme ich nicht mehr hin. Das muss nicht das Ziel sein. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das ist jetzt bei mir irgendwie nett und schön. Ich hätte auch gern noch mehr. Aber es wäre auch genauso gut, wenn ich 5, 6 richtig tolle gute hätte. Damit würde es mir wahrscheinlich genauso gut gehen. Ich habe es geschafft, habe ich tatsächlich... vor 2 Jahren, also ich habe es geschafft, finde ich so einen schwierigen Ausdruck, aber ich habe vor 2 Jahren einen Zug nach Hamburg gebucht und ich kriegte keine Sitzplatzreservierung mehr und habe ganz einfach ein Erste-Klasse-Ticket gebucht und habe es einfach bezahlt. Und das war so ein Moment, das hätte ich mir früher nie gegönnt, das hätte ich nie gemacht. Und das war in dem Fall finanziell so vollkommen okay. Und da dachte ich so, krass, Indra, was ist hier eigentlich passiert? Das geht jetzt, das ist toll. Wobei man auch da wieder zu sagen muss, mein Portfolio ist nach wie vor extrem hoch verschuldet. Also davon ist noch keine einzige Immobilie abbezahlt. Und das ist einfach auch noch, also das ist so ein bisschen das Marathon, ne? Also bis ich sagen kann, ich kann jetzt total davon leben. Also je nachdem, wenn ich meinen Lebensstandard total einschränken würde, könnte ich davon schon leben. Aber wenn ich so weiterlebe, wie ich bisher immer gelebt habe, dann geht das noch nicht. Und dafür arbeite ich auch irgendwie zu gerne, als dass ich das, glaube ich, nicht mehr machen würde. Aber das ist tatsächlich so, ich kann jetzt nicht sagen, oh yeah, ich lege jetzt ab jetzt die Füße nur noch irgendwie in die Sonne und alles andere wird von meinem Portfolio bezahlt. Dafür sind da auch einfach noch viel zu viele Schulden drauf, ja.
Du bist ja noch jung genug, du hast ja noch viel Zeit, also insofern. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Was ist ein Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Du hast jetzt schon ganz viele Tipps gegeben, aber vielleicht so einen speziellen Tipp, wo du sagst, das liegt mir auf dem Herzen, das kann ich euch mit auf den Weg geben, damit ihr euch auch vielleicht traut.
Muss ich tatsächlich, dir kriegst du 3 von mir und die sind, glaube ich, alle 3 gleich wichtig. Hört nicht auf Leute, die euch alles schlecht reden. Nehmt das mit, nehmt das als Kritik, überlegt für euch selber, muss ich davor Angst haben? Ist das ein gut gemeinter Rat von jemandem, der Ahnung hat? Wenn ich auf jede Person, die mir damals gesagt hat, du kannst nicht in Immobilien investieren, weil, und dann gibt es diverse Gründe, gehört hätte, hätte ich keine einzige heute. Und ich sag's euch, all die, die damals diese Sachen gesagt haben, haben auch keine einzige heute und sagen, auch hätte ich doch damals mal. Also holt euch Rat von Leuten, die selber investieren wollen, die selber vorangehen wollen. Zweitens, macht ein Netzwerk. Sprecht mit jeder Person darüber. Ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr euer Geld investieren wollt, sondern es ist ziemlich, ziemlich toll, wenn ihr das machen möchtet. Euren Kolleginnen, euren Chef und Chefin, euren Freundinnen. Ich habe zum Beispiel irgendwann einfach gestartet, jedes Gespräch damit zu beginnen, was war eigentlich deine letzte Investition? Meistens sagt, kommt gar nichts, aber es regt zum Denken an, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Männer machen das im Übrigen sehr viel mehr. Wir sprechen da total viel drüber. Wir Frauen machen das nicht. Also Netzwerk, sprecht über Investieren, sprecht über Geld, sprecht, wie viel ihr verdient. Und dann kommt das allerletzte, seid mutig. Habt nicht so viel Angst, sondern das wirklich, the magic happens außerhalb der Komfortzone und das ist unangenehm und ich habe heute noch Angst vor jedem Notartermin. Ich denke jedes Mal, oh Gott, ist der Sargnagel zu meinem Portfolio. Also die Angst geht nicht komplett weg, aber es wird so viel besser und Mut wird meistens belohnt.
Vielen Dank, liebe Indra, dass du dir die Zeit genommen hast und für diese tollen Insights und ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Ladies mehr ermutigt, in Immobilien zu investieren. Vielen Dank.
Danke dir, das hoffe ich auch.